Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben zwei Tage nach dem Abschuss eines ihrer Kampfjets in Iran auch das zweite Besatzungsmitglied in Sicherheit gebracht. Spezialkräften gelang es, den verletzten Waffenoffizier aufzuspüren und außer Landes zu fliegen. Bei dem Einsatz gab es offenbar ein Feuergefecht und mindestens zwei US-Fluggeräte brannten aus. Was genau passiert ist, stellen beide Seiten unterschiedlich dar.
Nur die verkohlten Propeller sind noch erkennbar. Hier soll es bei der Rettungsaktion für den vermissten US-Waffensystemoffizier zu einem Feuergefecht gekommen sein. In der Wahrnehmung der Beteiligten mit unterschiedlichem Verlauf. Im iranischen Fernsehen höhnt ein Sprecher der Armee: Die sogenannte Rettungsaktion der US-Armee unter dem Vorwand, den Piloten des abgestürzten Flugzeugs auf einem verlassenen Flughafen im Süden von Isfahan zu retten, endete in einem völligen Fehlschlag, dank des rechtzeitigen Eingreifens der iranischen Streitkräfte. Iraner und US-Streitkräfte hatten in unübersichtlichem Gebiet nach dem Vermissten gesucht. Von amerikanischer Seite heißt es, zwei Transportflugzeuge hätten beschädigt zurückgelassen werden müssen und seien deshalb zerstört worden. Aber die Rettungsaktion sei erfolgreich verlaufen. Wir haben ihn, schreibt US-Präsident Trump auf True Social, und es sei eine der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen der Geschichte der USA gewesen. Solche Rettungsaktionen bergen ein hohes Katastrophenrisiko. In diesem speziellen Fall ist es den Vereinigten Staaten jedoch gelungen, die Mission erfolgreich durchzuführen. Das wird die Moral stärken. Aber diese Militäroperationen werden auch weiterhin andauern. Am Nachmittag fährt der US-Präsident durch Washington und schickt schriftlich weitere Drohungen in Richtung Iran, fordert in ordinärer Wortwahl erneut die Öffnung der Straße von Hormus.
Gudrun Engel in Washington. Das von Trump an Iran gestellte Ultimatum läuft am Dienstag ab. Stehen die Zeichen nun auf Einigung oder Eskalation?
Die Tatsache, dass er dieses Ultimatum von Montag auf Dienstag verschoben hat, zeigt vor allem, dass er wieder mal auf Zeit spielt. Denn er stellt zwar immer diese Ultimaten, aber der Iran scheint sich nicht besonders zu bewegen. Das heißt, für Donald Trump bedeutet das, entweder er muss tatsächlich Worten Taten folgen lassen und Bodentruppen schicken, oder er muss abziehen, hat dann aber seine Ziele vermutlich nicht erreicht. Und das scheint ihm beides nicht sehr attraktiv zu sein. Deswegen hat er das Ultimatum verschoben und spielt auf Zeit, damit er länger Zeit hat, darüber nachzudenken, was er denn nun als nächstes vorhat.
Wie werden denn die Rettungsaktion und der Verlust der Flugzeuge in den USA diskutiert?
Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt das als sehr positiv wahr und ist erleichtert, weil es einmal mehr zeigt, dass die US-Armee in der Lage ist, solche Rettungsaktionen durchzuführen. Das beruhigt viele. Aber die Frage ist ja nicht, hat diese eine Rettungsaktion geklappt, sondern warum sind wir da überhaupt? Und da sagen mittlerweile 70% der Amerikanerinnen und Amerikaner, es steht in keinem Verhältnis, dass amerikanisches Leben von Soldaten verloren wird und dass die wirtschaftlichen Preise so hoch steigen. Das heißt, die Mehrheit der Amerikaner und immer mehr lehnen den Krieg ab. Über die Rettung sind sie allerdings glücklich.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank. Papst Leo XIV. Hat in seiner ersten Osterbotschaft zum Frieden in aller Welt aufgerufen. Konkrete Krisenherde nannte er nicht, sagte aber, die Menschheit sei gerade dabei, sich an die Gewalt zu gewöhnen und gleichgültig zu werden. Der Gottesdienst auf dem Petersplatz gilt als Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten im Vatikan.
Die erste Osterbotschaft dieses Papstes ist ein Friedensappell. Wir dürfen uns nicht länger mit dem Bösen abfinden, ruft Leo XIV. Von der Loggia des Petersdoms. Wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder. Wer die Macht hat, Kriege zu beginnen, entscheide sich für den Frieden. Nicht für einen Frieden, der mit Gewalt erzwungen wird, sondern durch Dialog. An Ostern vor einem Jahr war der letzte öffentliche Auftritt von Papst Franziskus hier auf dem Petersplatz. Leo zitiert seinen Vorgänger und warnt vor einer Globalisierung der Gleichgültigkeit angesichts des Todes tausender Menschen. Die Auferstehung Jesu Christi erinnere daran, dass das Böse nicht das letzte Wort habe. Was kann ein Papst als Friedensbotschafter bewirken? Hoffentlich eine Atmosphäre des Friedens schaffen. So wie er es versucht. Kein Krieg, Frieden.
No war, peace. Der Papst als eine wichtige Figur muss natürlich auch etwas dazu sagen. Und die Kirche muss eine Stellung beziehen. Und das fand ich sehr gut.
Anders als sein Vorgänger greift Papst Leo eine Tradition auf und verkündet die Ostergrüße wieder in verschiedenen Sprachen.
Frohe Ostern bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist.
Im Anschluss spendet Leo der 14. den traditionellen Ostersegen, Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.
Amen.
Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Doch seit Anfang dieses Jahres müssen junge Männer in einem Fragebogen angeben, ob sie zu einem freiwilligen Wehrdienst bereit sind. Das Gesetz, in dem das geregelt ist, hat jetzt eine Diskussion ausgelöst. Denn darin steht auch, dass Männer im Alter von 17 bis 45 der Bundeswehr melden müssen, wenn sie für länger als 3 Monate ins Ausland gehen.
Die Bundeswehr braucht schnell mehr Nachwuchs. Dafür gilt seit Anfang des Jahres das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes. 3 Monate später verunsichert ein Passus in dem veränderten Wehrpflichtgesetz Männer zwischen 17 und 45. Sie sollen sich abmelden, wenn sie länger als 3 Monate ins Ausland wollen. Das Verteidigungsministerium begründet das so. Wir müssen für den Ernstfall wissen, wer sich gegebenenfalls längerfristig im Ausland aufhält. Wir werden aber durch Verwaltungsvorschriften klarstellen, dass die Genehmigung als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist.
Ich könnte mit einer Mitteilungspflicht gut leben, aber es wird auch überlegt, grundsätzlich sozusagen eine Pauschalgenehmigung auszusprechen, sodass das im tatsächlichen Leben der Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich spürbar ist.
Quentin Gärtner hat als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz die Perspektive junger Menschen in das neue Gesetz eingebracht. Jetzt fordert das 19-jährige Mitglied der Grünen schnell Klarheit vom Ministerium.
Ich wäre auch sehr verärgert, wenn ich diesen Antrag stelle und dann monatelang warten müsste, mich mit irgendwelchen Behörden auseinandersetzen müsste und dann Unsicherheit habe, ob ich ausreisen kann oder nicht. Solange ich diesen Antrag stelle, der unkompliziert ist, ich den einreiche und der schnell genehmigt wird, habe ich damit gar kein Problem.
Das Ministerium kann laut Gesetz Erleichterungen von der Genehmigungspflicht zulassen.
Diese angekündigten Ausnahmen oder Erleichterungen, die wären kein nettes Entgegenkommen des Ministeriums, sondern seine rechtliche Pflicht. Denn eine nötige Genehmigung, obwohl noch gar keine Wehrpflicht gilt, die greift tief in die Grundrechte der jungen Menschen ein.
Im Sinne der Betroffenen fordern alle, Experten, Koalitionspolitiker und Opposition, das Ministerium muss die Unsicherheit schnell beseitigen.
Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki will neuer Bundesvorsitzender der Liberalen werden. Der amtierende Parteichef Dürr kandidiert nicht erneut und will nach Angaben einer Sprecherin nun Kubicki unterstützen. Damit tritt der 74-jährige Kubicki wohl gegen den nordrhein-westfälischen Landes- und Fraktionschef Höhne an. Die FDP hatte zuletzt den Wiedereinzug in die Landtage in Mainz und Stuttgart verpasst. Bundesweit liegt sie in Umfragen derzeit bei 3%. Vor Ostern war in einigen Regionen befürchtet worden, dass die Eier knapp werden wegen der Vogelgrippe. Auch eine weitere Seuche macht den Geflügelbetrieben immer mehr zu schaffen, die Newcastle-Krankheit. Große Tierbestände mussten deshalb bereits gekeult werden. Die Viruskrankheit führt bei infizierten Tieren zu Atemnot, Mattigkeit und einem massiven Rückgang der Legeleistung. Sie ist sehr ansteckend. Die hohe Sterblichkeit macht sie zur Gefahr für ganze Bestände. Menschen stecken sich selten an, bei ihnen verläuft die Krankheit meist harmlos.
Wieder raus ins Freie. Mitte März endete die Stallpflicht für Georg Heidlingers Hühner. Die Vogelgrippesaison hat der Geflügelwirt ohne Fälle überstanden. Jetzt macht er sich Sorgen, weil nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder die Newcastle-Krankheit in Deutschland nachgewiesen wurde.
Wenn offiziell die Krankheit festgestellt wird, dann wird der gesamte Bestand gekeult. Also sprich, der ganze Hof, alle Tiere, die da sind oder alles Geflügel, muss getötet werden.
Allein im brandenburgischen Bestensee mussten im März mehr als 1 Million Tiere gekeult werden. Deutschlandweit sind gut 50 Höfe in Bayern und Brandenburg betroffen. Die oberste Tierseuchenbehörde geht davon aus, dass die Newcastle-Krankheit von Polen und Tschechien wieder nach Deutschland kam. Trotz Impfpflicht. Warum, versucht das Friedrich-Löffler-Institut nun herauszufinden.
Es wird spekuliert, dass das Virus sich verändert hat. Es wird spekuliert, dass vielleicht das Impfregime nicht richtig funktioniert hat. Das sind aber alle Spekulationen, denen wir zwar nachgehen, für die es aber keine harten Fakten gibt im Moment.
Wann diese vorliegen? Offen. Klar ist, je weniger Hühner, desto weniger und damit teurere Eier. Laut Statistischem Bundesamt stieg der Preis Anfang des Jahres um 14,5%.
Wahrscheinlich wird es zum Ende des Jahres neue Preisverhandlungen geben. Und wenn die Situation unverändert angespannt ist, dann werden die Preise noch mal deutlich steigen, auch für den Endverbraucher.
Für Menschen gilt die Newcastle-Krankheit als ungefährlich. Für Hühnerhöfe hingegen kann sie existenzbedrohend sein.
Bei starken Windböen sind in einem Wald nahe Flensburg 3 Menschen von einem Baum erschlagen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern um eine 21-jährige Frau, ihr 10 Monate altes Baby sowie eine 16-jährige. Eine weitere Frau sei schwer verletzt worden. Sie gehörten zu einer Gruppe, die zum Ostereiersuchen in den Wald gekommen war. Und nun zum Sport. In der Fußball-Bundesliga konnte der 1. FC Köln einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holen. In Frankfurt lagen die Rheinländer schon mit 2 Toren im Rückstand und schafften am Ende noch ein 2:2. Zuvor spielte St. Pauli bei Union Berlin 1:1.
Dabei war der FC St. Pauli in Berlin erstmal oben auf. Die Hamburger in den schwarzen Trikots in der 25. Minute mit dem 1:0 durch Matthias Pereira-Lasch. Der Franzose mit seinem 2. Saisontor. Sein Abschluss mit 117 Kilometern pro Stunde unterwegs. St. Pauli so in Führung. Mehr Torchancen aber haben die Berliner, die insgesamt offensiver agieren. Hier rettet St. Paulis Torwart Nikola Vassil gegen Berg und Köhn. Zur Pause die Gäste etwas schmeichelhaft vorne und definitiv mit mehr Durchblick. Die zweite Hälfte bringt das nächste Standardtor. André Ilic köpft die Ecke von Köln zum 1:1 ins Netz. 52. Minute. Wieder einmal trifft das Team aus der Hauptstadt nach einem ruhenden Ball. Und auch danach bleibt Union am Drücker. Deutlich mehr Torchancen für die Gastgeber. Andras Schäfer und erneut Berg prüfen den starken Vassil. Am Ende ein Punkt für überlegene Berliner von Trainer Steffen Baumgart.
Die Tabelle. Die Bayern ungefährdet auf Platz 1, Dortmund 2. Dahinter punktgleich Leipzig und Stuttgart. Union Berlin ist 10. St. Pauli weiter auf dem Relegationsplatz. Die direkten Abstiegsplätze belegen Wolfsburg und Heidenheim. Die Frauen des VfL Wolfsburg haben mit Mühe das Finale des DFB-Pokals erreicht. Bei Außenseiter Jena gewann der VfL mit 5:4 im Elfmeterschießen.
Riesenenttäuschung bei Carl Zeiss Jena. Die Mannschaft von Florian Kästner war so nah dran am DFB-Pokal-Finalticket und der Überraschung. Über 120 Minuten verteidigten die Jenaerinnen leidenschaftlich und hatten mit Jasmin Janning einen starken Rückhalt im Tor. Wolfsburg tat sich nur 2,5 Tage nach dem Ausscheiden aus der Champions League sehr schwer und konnte die ein oder andere Chance des Underdogs nicht verhindern. In der Nachspielzeit hatte Guru Bergswand die Riesenchance auf die Entscheidung, doch Janning pariert. 0:0 nach 90 und auch nach 120 Minuten. Das Elfmeterschießen muss die Entscheidung bringen. Jenas Fiona Geisser scheitert beim 6. Elfmeter an Stina Johannes und Wolfsburgs Milla Valatto versenkt den entscheidenden Elfer. Und so steht der VfL Wolfsburg wieder im Finale des DFB-Pokals.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostermontag, den 6. April.
Von Westen steigt der Luftdruck und so verabschiedet sich Ostern noch mit viel Sonnenschein, der uns auch in den folgenden Tagen begleitet. Die Nacht beginnt hier und da mit Schauern, aber dann klart es häufiger auf. In manchen Tälern bildet sich Nebel. Morgen gibt's an den Alpen noch dichtere Wolken und anfangs auch ein paar Schauer, sonst neben nur lockeren Wolken oft Sonnenschein. Im Nordosten ist es weiterhin windig. In Niederbayern heute Nacht nahe 10, im westlichen Bergland dagegen um 0 Grad. Morgen an der See knapp unter 10, im Südwesten etwas über 20 Grad. Auch Dienstag erwartet uns meist sonniges Frühlingswetter und es wird noch milder. Mittwoch ändert sich noch wenig, aber Donnerstag zumindest im Westen und Nordwesten zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern, sonst bleibt es sonnig.
Die Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn sehen Sie heute um 23.40 Uhr. Es geht darin um den geretteten US-Offizier und die Frage, ob Trump seine Drohungen gegen den Iran wahrmachen wird. Außerdem Ostern im Krieg, die Hoffnungen der Christen im Libanon. Ich wünsche Ihnen an diesem Ostersonntag noch einen schönen Abend. Tschüss.